Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Was ist denn euer Lieblingsreiseziel? Und wie lange bleibt ihr üblicherweise im Urlaub? Man sagt ja, je weiter man wegfährt, umso länger bleibt man dann auch. Und viele buchen auch immer kurzfristiger. Last Minute ist mittlerweile ein richtiger Trend. Heute geht es um eine Reise, bei der aber alles ein bisschen anders ist. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und mein Studiogast heute ist Franz Haider, 62 Jahre alt. Das Ticket hat er schon vor 17 Jahren gekauft, also eine Fernreise mit Frühbucherbonus. Er ist Österreichs erster Weltraumtourist. Die eigentliche Reise vom Start bis zur Landung, die hat weniger als eine Stunde gedauert, nur 56 Minuten. Also absolute Schwerelosigkeit, nur wenige Minuten. Davor hat er sich aber lange und intensiv vorbereitet. Und damit ist er der zweite Österreicher im Weltall, nach Franz Fieböck 1991. Hallo und herzlich willkommen, Astronaut 025. Willkommen, Franz Haider.
Hallo, grüß euch.
Herr Haider, wenn jemand nach Hause kommt von einer Reise, dann sagen wir in Österreich fast immer den gleichen Satz. Wie war es im Urlaub? Wie war es zusammengefasst bei Ihnen?
Es war cool, unbeschreiblich, einzigartig. Also sehr, sehr viele einzigartige Eindrücke. Es war schon was Besonderes.
Das glaube ich gerne. Also es war eigentlich ein Kurztrip, ein paar Minuten Schwerelosigkeit, 88 Kilometer über der Erde. Laut NASA-Definition gilt das ab 80 Kilometer als Weltall. Und sie waren ungefähr doppelt so hoch wie Felix Baumgartner damals bei seinem Sprung aus der Stratosphäre. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man aus dem Fenster runterschaut? Schauen Sie da auf die Erde? Schauen Sie da in die weite Ferne, in die schwarze Materie? Wo ist der Fokus da? Was nehmen Sie da mit?
Also ich hatte sehr, sehr viele Eindrücke in dieser relativ kurzen Reisezeit. Wie ich dann oben war, kann man sagen, im Weltall, ich aus dem Fenster geschaut habe, man schaut runter auf die Erde, man sieht die Erdkrümmung, man sieht, das Bild ist ähnlich wie aus einem Flugzeug, halt nur noch viel weiter weg, weil man ja fast zehnmal so hoch ist. Und ganz oben, wenn man raufschaut, dieses Schwarz, dunkelschwarz, so ein richtig leuchtendes, schönes Schwarz. Und dazwischen ist eine blaue Linie. Und die ist einfach magisch. Das war für mich das Beeindruckendste, diese leuchtende hellblaue Linie, die ist so groß, auf den Fotos erscheint sie immer sehr, sehr klein, weil man halt immer viel auf ein Foto haben will. Aber wenn man da direkt davor ist, das war irgendwie, du sagst, es ist so nah, fast wie wenn man durchgehen könnte, was ist da dahinter? Also das war das, was mich am meisten fasziniert hat, begeistert hat, wo ich sage, wow, was ist das? Also das war der stärkste Eindruck, den ich gehabt habe.
Unglaublich, wie Sie das beschreiben. Ja, es ist unglaublich emotional.
Absolut, es war so und ich kann es gar nicht richtig beschreiben, so emotional war das.
Sie haben ja viele spannende Hobbys. Taucher sind Sie auch, ja? Ich bin auch Taucher. Ist das vergleichbar jetzt die Schwerelosigkeit, wie wenn man gut austariert im Wasser ist und weder sinkt noch aufsteigt, diese Schwerelosigkeit, die man beim Tauchen hat, ist das vergleichbar oder ist es was anderes?
Na, für mich ist ja, ich sag, dieser Haupteindruck war ja dieser Ausblick. Das nächste Beeindruckende war die Schwerelosigkeit. Wir waren circa 3 Minuten schwerelos oder 3 Minuten dürften wir abgeschnallt sein und diese Schwerelosigkeit, ich habe das schon vorher mal trainiert bei einem Zero-G-Flight in Cape Canaveral. Da ist man dann immer nur so 30, 40 Sekunden schwerelos. Und hier so lange durchgehend schwerelos zu sein, es ist einfach was Besonderes. Man muss fast aufpassen, wenn man sich irgendwo leicht abstößt, dann driftet man einfach. Mhm. Dann muss man schon wieder ein Gegenmanöver auslösen. Ist ein sehr tolles Gefühl. Der einzige Nachteil, es war sehr kurz, weil wenn jetzt wenn ich tauchen bin, ist es anders. Ich spüre mehr um mich, weil da oben hat man doch nur die Luft, im Wasser hat man das Wasser. Für mich war das Tauchen, ich war halt irgendwo auch auf Urlaub und habe gesehen, ich kann einen Tauchkurs oder eine Tauchprüfung machen in Australien am Great Barrier Reef. Ich habe das gemacht. War auch sehr, sehr beeindruckend, diese bunte Vielfalt unter Wasser.
Und gibt es da Griffe oder halten Sie sich da an irgendwo beim Fenster? Weil ich stelle mir vor, man driftet da herum, will aber eigentlich rausschauen ja auch. Ja,
ja, weil wir haben das, wir haben 3 Tage vor dem Flug Training gehabt, da waren wir auch in einem Modell vom Raumschiff und rund um die Fenster sind Ringe, wo man sich anhält. Wir haben die Sitze gehabt, also wir haben genau gewusst, wo wir uns anhalten können, weil das eigentlich sehr wichtig war in dieser Phase der Schwerelosigkeit, dass wir uns irgendwo anhalten können.
Und merken Sie da, dass Sie schwerelos sind, wenn Sie noch angeschnallt sind? Oder ist der Gurt schon so straff? Ich meine, geht da Anschnallzeichen aus? Gibt es da Durchsage dann? Wann geht's los?
Für uns war es so, wir sind mit einem Trägerflugzeug raufgeflogen, auf circa 15 Kilometer, ausgeklinkt. Ja. Ich habe dann, es waren alle paar Sekunden neue Manöver und ich sage, es hat geheißen Release, Release, Release. Das Raumschiff ist runtergefallen, 3 Sekunden, bis die Rakete startet. Da war ich das erste Mal schwerelos. Also da habe ich gemerkt, obwohl ich mit 5 Punkt gut angeschnallt war, wie es mich auf einmal in die Höhe zieht. Und ich habe genau gewusst, 3 Sekunden später, wenn die Rakete startet, presst es mich voll in den Sitz. Also dieser Übergang war eigentlich sehr extrem von 0G, also 0G, auf einmal auf 3,5G und das innerhalb von Sekundenbruchteilen. Dadurch, dass man beim Sitz war, der Sitzkörper genau passt, da hat es mich dann von, wie gesagt, von Schweben auf einmal in den Sitz gepresst. Dann haben wir die Kräfte zuerst von vorne gehabt, braucht man die richtigen Atemtechnik, weil man sonst den Brustkorb nicht nach vorne bringt. Dann hat er ein paar Sekunden später die Kurve nach oben gezogen, da kommen dann zusätzlich Gehkräfte von oben. Da presst es das Blut vom Kopf in den Körper. Wenn man da nicht gegenreagiert mit Körperanspannungen, mit richtigen, wird man bewusstlos. Mhm. Also wir haben alle paar Sekunden was anderes zu tun gehabt und 60 Sekunden Schub, da haben wir eine Geschwindigkeit von 3600 km/h erreicht. Und dann war die Gleitphase, da ist das Raumschiff noch geglitten aufgrund der Geschwindigkeit, bis halt die Erdanziehungskraft, durch die Erdanziehungskraft das wieder auf Null war. Da waren wir schon schwerelos. Also wir waren sehr schnell unterwegs, aber im Verhältnis zu unserem Raumschiff schon schwerelos. Und das war wirklich so von, du spürst die volle Kraft und auf einmal sagt der Pilot, abschnallen, ihr seid schwerelos. Mhm. Und dann gleitest du und beim Umkehreffekt war es dann noch die circa 3 Minuten der Schwerelosigkeit, hat das Kassenmanöver anschnallen. Du musst in den Sitz zurück, dich rein und es presst dich schon wieder in den Sitz. Also es hat nicht einmal jeder geschafft, die Gurte voll zuzumachen, aber dadurch, dass der Druck von vorne gekommen ist, presst es dann in den Sitz auch noch kein Problem. Also diese Unterschiede waren sehr, sehr stark, sehr wechselhaft. In der oberen Phase vom Flug war ich auf das total gut vorbereitet. Nur, wie gesagt, beim Ausklinken, dass ich da auch schon schwerelos bin, das war für mich ein bisschen überraschend. War ein überraschend, aber tolles Gefühl.
Wie viele Passagiere waren da im Flugzeug?
In unserem Raumschiff waren 2 Piloten und 4 Passagiere.
Und wie stelle ich mir das vor, wenn es dann wieder hinunter geht? Klatscht man da? Oder klatschen Sie da ein mit den anderen Passagieren da? Wird wahnsinnig euphorisch sein, oder?
Ja, also es war dann vielleicht eher, also ich kann mich jetzt nicht erinnern daran, dass wir geklatscht haben, aber wir haben uns einfach riesig gefreut. Und mit die Piloten, die waren ja die Trainingstage auch bei uns dabei. Wir sind mit denen vorher schon mit Kunstflugflugzeugen geflogen, um die starken Manöver und die Kräfte auch auf den Körper spüren zu lassen. Und ich habe genau gewusst, was mein Pilot alles kann, was er macht. Und irgendwie haben wir uns, glaube ich, schon bedankt, einfach, dass wir gejubelt haben, wie wir am Boden waren, weil wir uns einfach so gefreut haben.
Und die anderen Passagiere, kannten Sie die schon oder sind Sie da im Kontakt? Telefonieren Sie da hin und wieder?
Na, es ist so, es war eine Frau, die in der Ukraine geboren wurde und Amerikanerin ist mittlerweile. Die kenne ich, seit ich gebucht habe, weil die hat kurz vor mir gebucht. Und die war auch bei fast allen Veranstaltungen. Also man kann sagen, ich war im Durchschnitt einmal im Jahr irgendwo bei einer Veranstaltung, bei einem Meeting. Und seither kenne ich die. Wir sind sehr lange schon auch über die sozialen Medien befreundet und wissen eigentlich der eine vom anderen, was er tut. Wir sind auch telefonisch vernetzt oder wir 4 haben eine WhatsApp-Gruppe.
Ah ja.
Und die beiden Männer...
Wie heißt die Gruppe?
Ich glaube, Virgin Galactic 06, weil wir... Das ist die Flugnummer. Ja. Wir waren der 6. Flug. Und wir haben eben unsere WhatsApp-Gruppe, wir 4. Und die anderen 2, die habe ich erst ein paar Monate bei Online-Meetings kennengelernt, die mit mir geflogen sind.
Sie sind ein Kind der 60er, Sie sind in den 60ern geboren. Ja. Und Da war ein ganz besonderes Ereignis, 20. Juli 1969, die Mondlandung Apollo 11. Ich kenne die nur von Videos, aber ich war im Museum in Washington, im National Air and Space Museum, und da gibt's ein eigenes Areal natürlich, das sich dieser Apollo 11-Mission widmet, auch der Spacesuit, der Weltraumanzug von Neil Armstrong. Können Sie sich erinnern? Ich meine, Sie waren ein Kind damals bei der Mondlandung, bei der ersten. Wie war das für Sie? Haben Sie da Erinnerungen?
Ja, ich kann mich nicht nur daran erinnern. Das war das erste Mal bei dieser Mondlandung, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich will auch Astronaut werden. Ich war 7 Jahre alt. Ich weiß, wir hatten damals schon einen Fernseher, den haben wir kurz vorher bekommen. Ich habe das zu Hause gesehen, meine Mutter war dabei, wir haben sie das gemeinsam angeschaut, und ich war jetzt so fasziniert von diesen Bildern, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch gerne machen.
Ja, das war aber dann nicht der Weg, den Sie gleich eingeschlagen haben. Wie ist es beruflich, karrieretechnisch bei Ihnen gegangen? Sie haben ein Unternehmen gegründet. Erzählen Sie uns da ein bisschen was, damit wir Ihren Weg da kennenlernen.
Ja, da kann man sagen, ich bin aufgewachsen im Waldviertel. Wir hatten einen kleinen Bauernhof zur Selbstversorgung. Mein Vater einen LKW, mit dem er Transporte gemacht hat, und meine Mutter ist mit einem kleinen Schülerbus, hat die Kinder in die Schule gebracht. Und so bin ich aufgewachsen. Ich war immer fasziniert von dem, was mein Vater gemacht hat. Darum habe ich gesagt, ich werde auch mal Transportunternehmer, aber in Wien, weil da gibt es mehr Kunden. Und habe dann meine Ausbildung, habe Volksschule, Hauptschule gemacht, bin dann nach Steyr, einem HTL für Motoren und Kraftfahrzeugbau, also die Fachschule an der HTL, habe ich dann absolviert, weil mich diese Technik interessiert hat. Bin dann nach Wien gegangen, um Praxis zu machen, Mechanikermeisterprüfung, Konzessionsprüfung fürs Transportgewerbe. Und das Ziel war schon immer im Hinterkopf, ich will einmal Transportunternehmer werden, wenn ich eine gute technische Ausbildung habe, tue ich mir leichter beim technischen Verständnis der LKWs. Wie ich das gehabt habe, habe ich dann Praxis gemacht bei Speditionen in LKW-Firmen, um auch hinter die Kulissen zu schauen. Also ich habe diesen Lebensweg eigentlich vom 14. Lebensjahr weg vorbereitet. Und 1991, fast zur gleichen Zeit wie Franz Fiebig ins Weltall gefahren ist, habe ich meine Firma gegründet. Mit nichts, kann man sagen, habe das dann aufgebaut und habe dann mich spezialisiert auf LKW mit Ladekran, habe 40 Kran-LKWs gehabt, war da sehr spezialisiert auf sehr spezielle Kräne und habe mir da eine gute Position am Wiener Markt erarbeitet und ausgebaut und war Marktführer in diesem Bereich. Und das Geschäft ist gut gelaufen, weil meine Firma, meine Mitarbeiter waren meine Familie für mich. Ich habe immer gesagt, meine Kinder, und manchmal verhalten sie es ja so, also es war manchmal sehr anstrengend auch, aber es war im Wesentlichen war es eigentlich immer schön. Ich habe sehr viel gearbeitet und dadurch habe ich über sehr viele Erfolgserlebnisse, wenn wir am Abend wieder was repariert gehabt haben, was fertig gehabt haben. Am Wochenende bin ich im Büro gesessen und wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich mich einfach gefreut, dass ich was erledigt habe. Habe somit viel Zeit gehabt, um Geld zu verdienen. Und aber wenig, um Geld auszugeben. Und somit habe ich mein Leben ein bisschen was zusammengespart und habe dann vor 5 Jahren meine Firma verkauft und habe gesagt, weil das war auch mein Ziel, wo ich gesagt habe, ich arbeite doppelt so viel wie die anderen, nur halb so lang. Das mit halb so lang ist sich nicht ausgegangen, aber ich habe ein bisschen früher aufhören können, weil ich einfach aufgrund meiner Arbeitsintensität auch ein bisschen was gespart habe und konnte doch ein paar Jahre früher aufhören.
Und Sie haben ja schon viel gesehen von der Welt jetzt auch. Ja. Waren das Reisen, die Sie schon während der Zeit als aktiver Unternehmer gemacht haben? Haben Sie sich da Auszeiten genommen? Oder wie haben Sie das gestaltet?
Na, bei mir war diese wirkliche Reisezeit war zwischen Schule und meinem und Unternehmerzeit, weil ich habe halt, weil ich Praxis sammeln wollte in verschiedenen Firmen, habe gewusst, ich werde alles halbes Jahr bis Jahr die Firma wechseln. Und dazwischen habe ich dann immer meine Reisen gemacht. Also ich war mal 2 Monate in Amerika. Ich war dann 2-mal hintereinander in Australien, weil ich so fasziniert war. Und dann habe ich eine 3-monatige Reise rund um die Welt gemacht. Alles mit Rucksack damals, dass es nicht so viel kostet. Und halt irgendwann am günstigsten. Und wenn ich irgendwo, habe nicht immer in einem Hotel geschlafen, sondern wenn ich mal ein Mietauto gehabt habe, habe ich zum Teil im Auto geschlafen, um das kostengünstig und effizient zu machen. Und da habe ich am meisten von der Welt gesehen. In meiner Unternehmerzeit, kann man sagen, so Saison, außerhalb der Saison waren die Weihnachtsferien. Da war in der Regel die Weihnachtsferien weg. Aber sonst habe ich in meiner Unternehmerzeit kaum Reisen machen können.
Jetzt mit 7 Jahren haben Sie die Mondlandung verfolgt. Ja. Zwischen Rucksackreisen, Unternehmensgründung. Sie haben ja Vor 17 Jahren in etwa haben Sie das Ticket ins Weltall gebucht. Das war in Ihrer Unternehmerzeit. Ja. Wie ist Ihr Verlangen, ins Weltall zu fliegen, dann wieder zurückgekommen? Wie hat sich das ergeben?
Ja, da hat es ein... Also das Erste war ja, wie ich gesagt habe, der erste Gedanke, ich will Astronaut werden, war die erste Mondlandung. Dann ist mit 24, 25 im Zuge meiner Weltreise war ich auch in Neuseeland. Und in Neuseeland mit einem anderen Rucksacktourist, wo wir gesagt haben, hey, wir sind am Ende der Welt angelangt, weil wenn wir weiterfahren, kommen wir schon wieder nach Hause. Jetzt sind wir nur so jung, was können wir noch machen? Wie können wir das noch toppen? Dann wurde darüber gesprochen, vielleicht kann man in 20, 30 Jahren auch ins Weltall fliegen. Haben gesagt, na, wenn man das machen kann, dann machen wir das. War auch nur ein Gedanke, weil es war nicht wirklich greifbar. Es war dann 2004 das begonnen. Da hat jemand einen Preis ausgeschrieben, wenn sie eine private Firma schafft, innerhalb von 14 Tagen zweimal mit einem wiederverwertbaren Raumschiff ins All zu fliegen, dann bekommen die 10 Millionen Dollar dafür. 17 Firmen haben mitgemacht und eine einzige hat es überhaupt geschafft, das war Virgin. Und also dieses Raumschiff von Bert Rutten hat es geschafft, innerhalb von 14 Tagen zweimal ins Weltall zu fliegen. Da hat sich dann Richard Branson auch schon eingeklinkt und hat gesagt, ja, wir bauen diese Raumschiffe in Zukunft größer, dass wir mit 6 Passagieren fliegen können und wir machen eine Weltraumfluglinie. Und dann, es war dann 2007, war ich an einem Sonntagnachmittag einmal zu Hause, um was zu essen, habe im Fernseher aufgedreht und sehe in Vera exklusiv, man kann bei einem österreichischen Reisebüro für 200.000 Dollar eine Reise ins Weltall buchen. Da habe ich gedacht, wow, ich glaube, ich habe sofort ins Essen aufgehört, bin in die Firma gefahren, habe das nochmals gegoogelt, wie man heute schon sagt, habe diesem Reisebüro ein E-Mail geschrieben, ich möchte gerne buchen. Die haben mich dann gleich informiert. Ich habe die Verträge bekommen, habe sie geprüft und einen Monat später habe ich die Reise gebucht, weil ich gesagt habe, ja, das möchte ich gerne machen.
Mhm. Weiß Vera Russwurm das, dass sie da irgendwie mit die Finger im Spiel hatte?
Sie wusste es damals, weil ich wurde damals, wie ich gebucht habe, auch einige Mal interviewt und da habe ich das auch immer wieder gesagt, dass das bei Vera exklusiv am Sonntagnachmittag war.
Aber was braucht man da zum Buchen, außer damals 200.000 Dollar? War das ausreichend oder muss man da vorher irgendwie einen Gesundheitscheck absolvieren? Oder ist das so, ist das unkompliziert, wie wenn man ein Taxi bucht?
Ja, ich habe ja im Zuge meiner Reisebuchung oder im Zuge auch interessante Leute kennengelernt, weil einer hat mir mal gefragt, sagt er, und wie war das bei dir? Ich habe ihm meine Geschichte erzählt, wie ich gebucht habe. Ich sage, wie war es bei dir? Sagt er, ich bin am Abend vor dem Computer gesessen, habe halt ein bisschen gegoogelt, Weltraum und so. Und dann ist gestanden, diese Weltraumflug von Virgin. Und dann war der Button Klick, Book Now. Oder gesagt, na, habe ich drauf gedrückt und gesagt, Book Now. So habe ich meine Reise gebucht. Finde ich auch cool. Also man konnte damals auch so buchen. Einer der ersten Dinge nach der Buchung war ein Medical Check. Also da haben wir dann die Liste bekommen mit einem Fliegerarzt, also der spezialisiert ist auf Piloten. Und diesen Check mussten wir auch machen. Aber war damals unkompliziert und kurz vor meinem Flug habe ich das wieder gemacht. Also
ich war auf der Website bei Virgin Galactic und da gibt es eine eigene Unterseite, da werden alle bisherigen Astronautinnen und Astronauten präsentiert. Darum, ich habe sie am Anfang vorgestellt mit Astronaut 025, das ist ihre Nummer dort. Ja. Einige Kacheln mit den ganzen Porträts, also wirklich, wie man das ein bisschen von der NASA kennt. Das habe ich echt ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Ja. Sie haben da die Reiselust in mir weiter befeuert. Aber sagen Sie, man ist ja normalerweise so 2 Stunden vor Abflug am Flughafen. Das kann man sich bei Ihrer Reise nicht so vorstellen. Sie sagen, einige Termine im Vorhinein, einige Checks. Sie haben mit den Piloten schon mit einer Kunstflugstaffel begleitende Flüge gehabt. Mhm. Wann muss man da vorher dort sein? Welche Checks, welche Trainings haben Sie da konkret vorhin?
Ja, man kann einmal sagen, so mein Pflichttermin war eine Woche vor meinem Flug dort zu sein. Von einem anderen Kontinent 2 Tage zum Akklimatisieren, Zeitverschiebung, 8 Stunden Zeitverschiebung. Also das habe ich auch gehabt. Dann war dieser erste Tag Akklimatisierungstag, da habe ich aber dann schon den ersten Termin mit dem Schneider gehabt, der nochmal diesen Spacesuit gecheckt hat, ob das alles passt. Und dann die 3 Tage vor dem Flug haben wir jeden Tag intensives Training gehabt. Da sind wir das ist irgendwo im Nirgendwo, sage ich mal, mitten in der Wüste von New Mexico. Schon beim Hinfliegen sieht man keine Gebäude mehr, da sieht man nur mehr diese Wüste, wo ich sage, wo halt ein bisschen Gebüsch ist und ab und zu mal vielleicht einen Bauernhof. Und dann sind ist diese Stadt, von der es ausgeht, von Las Cruces. Von dort fährt man eine gute Stunde mit dem Auto zum Spaceport. Also der ist dann nur mehr eine Stunde außerhalb von der nächsten Stadt. Da sind wir in der Früh immer hingefahren. Wir wurden hingebracht, haben ein super gutes Service gehabt. Und dort hat unser Training dann begonnen. Und wir haben diese 3 Tage sehr intensiv uns vorbereitet auf den Flug, wirklich um alles kennenzulernen, um jeden Handgriff zu wissen, wie alles funktioniert, wie man aussteigt, wie man einsteigt. Fallschirm, wir haben auch einen Fallschirm mitgehabt, wie man den anlegt und so. Und da haben wir diese 3 Tage in der Regel von 6 in der Früh bis dann irgendwann am Nachmittag. Und dann waren wir zurück im Hotel, dann haben wir nur mal gemeinsames Abendessen gehabt, haben halt mit Piloten einmal besprochen, einmal mit den CEOs, wie was waren. Und dann eigentlich kurz geschlafen, nächsten Tag ist es weitergegangen. Und der 4. Tag war der Flugtag, da sind wir wieder um 6 Uhr rausgefahren am Spaceport und haben uns halt dann mehr oder weniger auf den Flug vorbereitet.
Sie hatten ja eigentlich auch die Möglichkeit oder die Option, das Ticket zu stornieren, wenn Sie sich es anders überlegen. Und vor knapp 10 Jahren ist der erste Prototyp von Virgin Galactic Spaceship 2 tragisch in der Mojave-Wüste abgestürzt. War das ein Zeitpunkt, wo Sie kalte Füße bekommen haben? Haben Sie jemals überlegt, das Ticket zu stornieren?
Nein, für mich war sogar, wie dieser Unfall passiert ist, ich war 2-3 Wochen vorher auch drüben. Wir waren in der Mojave-Wüste, weil damals dort wurde das Raumschiff gebaut. Die ersten Flüge haben auch dort stattgefunden, bis New Mexico den Spaceport gebaut hat. Damals haben wir schon gesprochen, da war auch eine Ärztin, eine Fliegerärztin, die gesagt hat, naja Franz, du wirst einer von den Ersten sein. Wir haben schon überlegt, uns den Termin für die Untersuchung auszumachen. Und 3 Wochen später ist das passiert. Und ich war die ganze Zeit sehr gut informiert, was machen sie, was tun sie, die Schritte, alle technischen Dinge, alle Tests, die sie gemacht haben. Und wir hatten eigentlich von vor 17 Jahren die Vereinbarung, wir sind immer die Ersten, die informiert werden. Also wenn irgendetwas passiert, kriegen wir die Info und dann später geht sie raus. Und ich war auch informiert, bevor halt ein paar Minuten später vielleicht eine Info an die Presse gegangen ist, weil es war noch sogar an einem Abend, bevor ich nach Florida geflogen bin. Und habe das natürlich genau mitverfolgt und es hat sich innerhalb von ein paar Tagen, haben wir soweit die Info gehabt, weil die haben sehr viele Kameras auch an Bord, haben gewusst, was alle gemacht haben. Es hat ein Pilot die Flügel zu früh aufgestellt und dadurch war Schub und Gegendruck und dadurch ist dieses Raumschiff zerbrochen. Haben sie sehr viele Gegenmaßnahmen eingeleitet, dass das nicht mehr passieren kann. Ich sage, okay, es war ein Fehler, menschlich, technisch, wie auch immer. Es ist passiert, man weiß, das wird nicht mehr passieren, aber über die gesamten anderen technischen Entwicklungsschritte, und ich war ja sehr oft dort auch, wo diese Raumschiffe gebaut wurden oder werden, und ich habe da so viel Vertrauen aufgebaut und gehabt, dass ich sage, okay, es ist leider ein Fehler passiert, wo ein Mensch ums Leben gekommen ist. Fehler können aber grundsätzlich überall passieren, also das war etwas Dramatisches, aber ich habe das Vertrauen deshalb nicht verloren. Und somit, für mich hat es nie diesen Augenblick gegeben, wo ich überlegt habe zu stornieren. Wie gesagt, ich hätte das Recht und die Möglichkeit gehabt, bis ein paar Monate vor meinem Flug noch immer zurückzutreten, aber den Gedanken gab es nie.
Bevor Sie geflogen sind, war ja auch noch ein anderes Ereignis, das sehr lange in den Medien war, das U-Boot mit Touristen am Weg zur Titanic in 3600 Meter Tiefe. Ja. Andere Firma, andere Gegebenheiten. War das etwas, was Sie besonders berührt hat im Zusammenhang mit Ihrer bevorstehenden Reise? Weil da kannten Sie ja schon Ihr Abflugdatum.
Ja, kannte ich. Wie gesagt, für mich, aufgrund der Infos, die ich von Virgin bekommen habe, aufgrund dessen, was ich gesehen habe, war sehr, sehr starkes Vertrauen da. Ja. Und ich habe halt über diesen U-Boot-Unfall auch gehört, gelesen und so. Und ich glaube, diese Firma, so nach dem, was ich an Infos bekommen habe, hat nicht so streng korrekt und sauber gearbeitet, wie es eben bei uns der Fall war. Ich sage, passieren kann überall was. Und ich habe sehr viele Dinge gemacht, wenn wir zuerst gesagt haben, tauchen, ich war Fallschirmspringer. Für mich, ich kalkuliere meine Risiken nach dem Infostand, den ich habe. Und weil manche glauben, ich bin risikofreudig. Nein, bin ich nicht. Zum Teil natürlich schon. Aber ich hinterfrage alles, wiege alles ab, Und wenn ich sehr viele Infos habe, die mir gute Sicherheit geben, dann schätze ich das Risiko sehr gering ein. Und das habe ich bei unserem Projekt sehr gering eingeschätzt. Und das hätte ich bei diesem U-Boot nicht so eingeschätzt. Also mit diesem U-Boot das zu machen, wie gesagt, habe ich jetzt wenig Infos, um zu sagen, hätte ich auch gemacht oder nicht. Aber im Nachhinein, was ich an Infos habe, sage ich, ich habe keine Bedenken bei unserem Flug gehabt, weil das passiert ist.
Ich kenne ja diese Videos mit dem, ich sage einmal, mit dem Gaming-Controller, die da um die Welt kursiert sind, mit dem das U-Boot gesteuert wurde. Also das ist natürlich, ja, plakativ, hätte mich persönlich wahrscheinlich verunsichert. Aber losgelöst jetzt von der Qualität dieses U-Boots, wäre das was Ihnen fehlt in Ihrer Sammlung an Erlebnissen? Wäre das was Sie spannend finden, abtauchen in fast 4000 Meter Tiefe, vielleicht zum Wrack der Titanic?
Was ich mir sehr gut vorstellen kann, mit einem U-Boot abtauchen. Und als Taucher wissen wir, dass ich sage, die ersten 10 Meter, 15 Meter, ja. 30 Meter sind sehr schön und ab 30 Meter hat ist man eigentlich blau. Keine Farbe mehr. Ich sage, mit einem U-Boot irgendwo ein Riff zu erkunden oder irgendwas, es muss nicht so tief sein. Ist sicher auch irgendwo faszinierend, aber es ist jetzt nicht irgendwas, was sehr weit oben stehen würde auf meiner Liste von den Dingen, die ich gerne machen möchte.
Verstehe. Aber dann sprechen wir vielleicht mehr über das Weltall wieder. Vielleicht über den Ablauf. Ich meine, wir sind ein Podcast über Mobilität, was uns bewegt. Erzählen Sie uns, wie ist denn der Ablauf von diesem Flug genau? Sie haben Ihre persönliche Perspektive schon beschrieben, aber da gibt es ja eine Trägerrakete, ein Trägerflugzeug, das wird dann abgekoppelt. Wie schaut das genau aus?
Ja, der Flug selber, wie gesagt, wir haben diese 3 Tage Vorbereitung gehabt, wo wir das alles gemacht haben. Ich habe schon sehr viele Infos, weil ich ja dieses Projekt kenne seit 17 Jahren. Und am Flugtag war es halt Spaceport anziehen, dann fährt man raus zum Trägerflugzeug, weil das schon auf der Runway steht. Und der letzte Schritt, man zieht noch den Fallschirm an, das wird angegurtet, alles nochmal Sicherheitscheck, dann einsteigen ins Raumschiff. Man hat nur relativ kleine runde Öffnung, ist nicht wie beim Flugzeug, wo eine Tür aufgeht, weil ja da oben auch der Druck, ich sag, wir haben auf der Erde 1 Bar Druck und dort oben hat man 0, also -1, also da, man ist im totalen Vakuum. Dadurch auch diese runde Öffnung, was dann verschlossen wird, dass absolut die Dichtheit besteht. Wir sind eingestiegen, dann war drin nochmal dieser Check auf das letzte Staubkorn und jeder muss Schuhe und was er sie abtupfen. Das ist wirklich, weil sagen, bei dieser starken Beschleunigung, es war auch wichtig, dass wir Schutzbrillen hatten, falls doch irgendwo ein Staubkorn runterfällt, dass wir unsere Augen nicht verletzen. Also das war das Erste, so, da haben wir unsere Schritte durchgemacht, dann sind wir drinnen gesessen und dann haben wir gewusst, es sind noch ein paar Minuten, wir haben diese Countdowns für jeden Schritt gehabt und gesagt, okay, es sind noch 3, 4, 5 Minuten, dieser Countdown, weil das war für mich so der erste, ich bin drinnen gesessen, die Sonne hat gescheint, es war einfach wunderschön, es war, zu meiner Zeit hat es, wie ich drüben war, in der Früh meistens um die 0 Grad gehabt, aber ich bin so schön in der Sonne gesessen, also es war total angenehm, ich habe beim Fenster rausgeschaut und ich habe mich total gefreut, weil es war schön, es war angenehm und ich mir gedacht, war jetzt endlich für die viele Arbeit, die du in deinem Leben geleistet hast, jetzt kommt ein großes Stück zurück. Du darfst jetzt ins Weltall fliegen. Das war so dieser erste Punkt. Dann ein paar Minuten später, sehr ganz pünktlich, hat es geheißen, okay, wir fahren raus. Also noch diese kurze Schleife auf die Runway, dann gestartet wie ein Flugzeug. Starke Beschleunigung, dieses Trägerflugzeug ist abgehoben. Wir haben dann ein paar Schleifen gedreht, runtergesehen am Spaceport White Sands. Und dann sind wir eben raufgeflogen. Das hat eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis wir dann gewusst haben, 20 Minuten vorher war das Kommando, 20 Minuten davor, du darfst nichts mehr trinken, weil wir haben da so eine Trinktube mit Wasser mitgehabt.
Bordservice wird es ja nicht geben.
Das hat es nicht gegeben, nein, das war das Letzte, weil auch, dass, wenn noch irgendwo was runterfällt, dass man noch genug Zeit hat, dass eben bei den starken Beschleunigungskräften dann nichts passiert, weil irgendwas herumliegt oder herumfliegt. Und dann ist es raufgegangen und dann eben, man hat schon gewusst, wie viele Minuten es noch dauert bis zum Ausklinken. Und dann ist ja dieses Kommando gekommen, man gewusst, okay, 1 Minute noch und dann hat es geheißen, Release, Release, Release. Dann haben sich die Bolzen geöffnet, das Raumschiff ist runtergefallen. Das war für mich so überraschend, weil ich sage, auf einmal schwerelos, gewusst circa 3 Sekunden, dann hat es geheißen Fire, Fire, Fire. Und mit dem Raketentriebwerk zünden habe ich gewusst, die vollen Kräfte von vorn. Du musst schon vorher deine Körperanspannung und alles machen, dass du nicht gleich bewusstlos wirst, sobald die Kräfte kommen. Und wie gesagt, dann war dieser Flug rauf. Da war für mich zuerst dieses Entgegenwirken der Kräfte und dann diese Kurve. Und es ist immer dunkler, dunkler, dunkler geworden und immer schwärzer und schwärzer. Es war so ein dunkles, schönes Schwarz. Irgendwie hat es geleuchtet. Das war für mich, wo ich sage, wow, wow. Und mit diesem Schub, mit dieser Geschwindigkeit, innerhalb dieser paar Sekunden oder Minuten, diese Entfernung, was wir erreicht haben, wie gesagt, 3600 km/h, was wir erreicht haben, es war schon eine schöne Geschwindigkeit.
Also man glaubt, okay, ein paar Sekunden oder also ein paar Minuten im Weltall, aber so wie Sie das erzählen, es ist die komplette Experience ja drumherum, diese Vorfreude dahin, das Prozedere überhaupt auf diese Höhe zu kommen, also das ist ja Teil der Erfahrung.
Genau so ist es. Drum, es ist ja nicht, man empfindet ja das nicht jetzt irgendwie so als eine paarminütige Reise, sondern dieses ganze Erlebnis, das ganze Drumherum, wie das aufgebaut ist. Also es ist schon fast eine mehrtägige Reise mit den Vorbereitungen, mit der Zusammenarbeit, mit den Teams, die denen da betreuen. Was sagst du, dieses Empfinden ist schon wesentlich mehr als nur ein paar Minuten schwerelos.
Ich habe Freunden erzählt, dass wir das Gespräch heute führen und wollte wissen, welche Fragen hätten die an Sie? Und eine Frage war dabei, die gebe ich weiter. Das war Frage, ob er nur mit Handgepäck geflogen ist. Also ist Virgin Galactic da so streng wie vielleicht Ryanair? Also Spaß beiseite, natürlich gibt es kein Gepäck, aber haben Sie irgendwas mit an Glücksbringer, ein Foto? Haben Sie da in Ihrem Overall irgendwas einstecken?
Ja, so ist es. Wir haben eine Tasche gehabt, die für persönliche Gegenstände war. Mussten wir präsentieren, dass er sagt, okay, ich sehe nichts Gefährliches dabei. Und für mich waren es Foto und persönliche Gegenstände, Halskettel und so, solche Dinge, wo ich sage, okay, diese Dinge waren schon im Weltall. Also überwiegend waren es Fotos, kann man sagen.
Das wäre was für eBay, oder? Die Halskette aus dem Weltall?
Nein, das ist die Taufkette von meinem Sohn. Also die,
verstehe
ich. Die wird es nie käuflich zu erwerben geben. Ja.
Wie sehen Sie sich selbst, wenn Sie sich wo vorstellen? Würden Sie sagen, ich bin Weltraumtourist oder sagen Sie, ich bin einer von 681 Menschen, die bereits im Weltall waren?
Ja, für mich ist es so, wenn es keinen Anlass gibt, das zu erwähnen, erwähne ich es nicht. Da bin ich einfach der Franz Seider aus dem Waldviertel. Weil viele sagen zu mir immer, sagen, na, du bist sehr erfolgreich in deinem Leben aber du bist ja nur genauso wie früher. Sage ich, ja, diese Dinge verändern mich nicht im Umgang mit anderen oder wie ich mich präsentiere. Da bin ich, glaube ich, sehr bodenständig geblieben. Und wenn mich jemand danach fragt, habe ich interessante Geschichten zu erzählen.
Also, absolut.
So sehe ich das.
Aber ich möchte trotzdem darauf zurückkommen, würden Sie sagen, Sie sind Weltraumtourist? Also ist das Tourismus, was da passiert? Da folgen ja auch noch andere. Also Sie sind einer der Ersten,
genau,
aber wahrscheinlich wird es da auch noch andere Unternehmen geben, die das kommerziell anbieten. Virgin Galactic plant, wöchentlich einen Flug zu starten, längerfristig vielleicht sogar mehr als einen Flug pro Tag. Also ist das eine Form von Tourismus?
Wenn es dann soweit ist, ist es eine Form von Tourismus. Also da bin ich mir ganz sicher, weil für mich ist es auch diese Betreuung, die ich bei Virgin hatte, es waren alle CEOs von Virgin da. Wir sind Abendessen gegangen, wir haben uns tags übertroffen.
Richard Branson war auch dabei.
Richard Branson hat uns angerufen, er war gerade auf Necker Island, er hat auch eine private Insel, er hat dort gerade Urlaub gemacht und er hat uns am Abend vor dem Flug angerufen, uns vier, wir haben da gemeinsam mit ihm gesprochen. Er war nicht da, ich habe ihn 4, 5, 6 Mal getroffen in Mojave oder am Spaceport. Aber dieses Mal war er nicht dabei, also er kann dann sicher nicht zu jedem Flug kommen.
Ich verstehe. Ja, Ihr Abenteuerdrang, den können viele nachvollziehen. 2019 hat es eine Umfrage gegeben, 70% können sich eine Reise ins Weltall vorstellen. Also Hauptgründe sind eben die Abenteuerlust, spektakuläre Fotos, Videos, Kindheitsträume, die in Erfüllung gehen. Also das überrascht Sie auch gar nicht, nehme ich an.
Nein, ich bin überrascht, dass es so viele sind, weil für mich ist auch immer, je mehr Infos es dazu gibt und wenn man sagt, okay, man kann sich das vorstellen, umso leichter, glaube ich, ist es dann auch vorstellbar für die Menschen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt oder damals schon so viele gegeben hat, weil wenn Virgin dann so fast täglich fliegt oder so viele Flüge macht, dann wird es auch irgendwo nach einigen Jahren vielleicht sogar zum Selbstverständnis, so wie heute das Fliegen ist. Und da kann man dann vorstellen, dass, wenn man doch, dann gibt es halt ein paar, die nicht mehr Flugangst haben, aber alle anderen werden vielleicht auch sagen, wenn es dann auch zu anderen Preisen mehr oder weniger erschwinglich ist, dass es dann viele Leute machen können und machen werden auch.
Der Preis ist ja eine spannende Sache. Zuerst war es günstiger, dann wird es teurer. Mal schauen, was Angebot und Nachfrage dann mit dem Markt machen in Zukunft. Vor 17 Jahren haben Sie das Ticket gekauft. Also im Vorfeld wusste man noch nicht genau, wann wird der Flug jetzt dann auch wirklich sein. Das waren 200.000 US-Dollar, umgerechnet 135.000 Euro in etwa. Heute kostet das Ticket 450.000 US-Dollar. Also jetzt kann man fragen, war das im Nachhinein ein guter Deal?
Wenn man es so sieht, auf alle Fälle. Ich finde auf alle Fälle, weil ich sage auch für den Aufwand, den die betrieben haben. Ich glaube, es waren 1.000 Leute im Einsatz an diesem Tag für 4 Touristen, die je 200.000 US-Dollar bezahlt haben. Also für mich war es ein guter Deal. Für Virgin war der Tag sicher kein guter Deal. Der war es insofern für sie, weil sie Erfahrungen sammeln, Umgang mit den ganzen Menschen, die da anwesend sind und wie das alles organisiert war. Also für mich war dieser Tag für Virgin ein Lernprozess für dann, wenn sie diese Massenflüge machen. Aber Geld haben sie sicher keines verdient an diesem Tag. Das werden sie dann verdienen, wenn wirklich die hohe Frequenz an Flügen stattfindet.
Das amortisiert sich erst irgendwann. Ja. Wir sprechen viel in diesem Podcast darüber, über nachhaltiges Reisen und die Frage, ist aufgelegt, die muss ich auch mitnehmen. Kritiker weisen gerade im Punkto Klimaerwärmung natürlich auch auf Mobilität hin. Und Kritiker meinen auch natürlich, Weltraumtourismus-Business befeuert die Erderwärmung genauso wie viele andere Dinge. Wie gehen Sie um mit dieser Kritik? Beleuchten Sie das auch von allen Seiten, so wie Sie den Sicherheitsfaktor beleuchten? Welche Rolle spielt das für Sie?
Absolut. Also für mich ist das schon klar, dass ich sage, alles. Heute ist unser Leben aufgebaut, ich sage, alles, was ich mache, belastet die Umwelt. Und wenn ich mir die Zähne putze, drücke ich es aus einer Plastiktube, die Umwelt belastet. Also es ist ja wirklich heute alles und wir sind halt heute an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr auf Kosten unserer Umwelt leben. Wir müssen uns noch viele Dinge überlegen, wie wir die besser machen, um grüne Energien zu nutzen. Das ist einmal, finde ich, ein Hauptansatz. Und dann in Bezug zu dem, es ist dann immer auch so die Kosten-Nutzen-Rechnung, dass sagt, was machen wir, worauf verzichten wir? Verzichte jetzt auf alles? Verzichte ich, dass ich vielleicht an einem Sonntag an den Neusiedlersee fahre, weil es belastet die Umwelt? Und da muss man irgendwo schauen, was macht man und wie weit wollen wir uns noch weiterentwickeln? Weil es sind diese ersten Schritte dieser Raumfahrt. Schaffen wir es, das vielleicht sogar in ein paar Jahren auch CO2-neutral zu machen. Wir müssen einfach sehr, sehr, sehr hart daran arbeiten, dass wir dieses Thema in den Griff bekommen und wieder verbessern. Weil wir gesagt, bisher haben wir uns sogar nicht so viel Gedanken gemacht, weil es uns nicht so bewusst war. In den letzten Jahren ist es uns bewusst. Und ich sage, wir Menschen, wir haben eigentlich schon viel zusammengebracht. Wie ich in meiner Jugendzeit, haben wir einen sauren Regen gehabt. Dann haben wir gewusst, das ist der Schwefel in den Abgasen. Wir haben den Schwefel weggelassen, wir haben Katalysatoren in die Autos eingebaut. Heute sind unsere Wälder von dem her wieder gesund. Wir haben ein Ozonloch gehabt. Wir haben die Treibgase in den Sprayflaschen weggelassen. Das haben wir in den Griff bekommen. Und genauso wichtig ist es mit dem CO2, dass uns jetzt erst bewusst wird, dass wir das auch, wir Menschen sind so gut und so klug, dass wir das auch schaffen werden. Wir müssen halt hart daran arbeiten und dass ich mit dem noch ein bisschen einen Beitrag in die falsche Richtung leiste, ist mir auch klar, aber andererseits sollen sich die Menschen weiterentwickeln und auch ein bisschen in die Zukunft schauen und schauen, was man vielleicht dadurch wieder, weil durch die Weltraumfahrt hat man auch schon sehr viele Dinge, die unser Leben verbessert hat, zusammengebracht und vielleicht kann man da auch letztendlich mehr Positives rausholen, als die Umweltbelastung ist.
meine, Sie haben ja da eine doppelte Funktion, die ganz spannend ist. Der Transportunternehmer, der Sie viele Jahre waren und diese Form des Transports, also was Sie da ansprechen, wie realistisch halten Sie das, dass Entwicklungen, die wir jetzt in der Raumfahrt machen, auch sich irgendwann wieder auf der Straße oder in unseren zivilen Verkehrsmitteln widerspiegeln? Weil wenn ein Unternehmen wie Virgin Galactic natürlich jeden Tag ins Weltall fliegen will, die natürlich an Profit auf irgendeiner Weise auch interessiert sind, das möglichst effizient gestalten wollen, mit Ihrer Erfahrung als Unternehmer, als Transportunternehmer, gibt es da einen Zusammenhang oder welchen Zusammenhang gibt es da?
Ja, wenn man jetzt diesen Weltraumtourismus fördert, ermöglicht man viele Menschen eine super tolle Aussicht, ein super tolles Erlebnis auf Kosten der Umwelt. Und das ist halt die Frage, wie gesagt, wie viele Menschen dürfen das, sollen das und ein von dieser Energiebilanz, wenn ich sage, wenn jetzt eine große Rakete startet ins Weltall, die irgendwelche Satelliten raufbringt, die 700.000 Kilo Treibstoff hat, unser Raumschiff, ich glaube, wir haben so um die 1.500 Kilo Treibstoff für 4 Personen gehabt, was relativ wenig ist, weil ich weiß, dass mein Flug von hier nach New Mexico mehr Energie verbraucht hat als mein Weltraumflug. Da ich sage, okay, das ist ja schon mal relativ wenig Treibstoff, was man bei diesem kurzen Flug, dadurch auch nur ein kurzer Flug, verbraucht. Aber es ist noch immer zu viel, weil es ist mehr als nichts. Und für uns als Transportunternehmen, wir sind halt die Dienstleister, weil ich habe halt überwiegend für die Baustelle, dass halt die Leute in Häusern leben können, haben wir halt auch CO2 ausgestoßen. Und die anderen, die bringen halt die Lebensmittel, dass die Leute kaufen können und nicht selbst anbauen müssen. Da hat man auch sehr, sehr viel gemacht. Wir haben immer wieder strengere Euronormen gehabt und wo ich sage, das geht heute weiterhin so, dass man sagt, wir müssen etwas tun. Wir haben einen Wohlstand uns aufgebaut und der kostet eben belastet die unsere Umwelt und wir müssen eben wieder schauen, wie wir das umkehren können, dass wir möglichst wieder in diese Richtung kommen. Wie gesagt, wenn ich jetzt in diesen Tourismus ausbaue, kann das nicht positiv sein, kann es ja nur negativ sein. Andererseits, wenn man angeschaut, die Statistik, was ist in 30 Jahren, soll sich der Flugverkehr verdoppeln. Na, das ist ja aber auch nicht umweltfreundlich. Also einerseits, jeder will mehr fliegen und mehr Urlaub und mehr reisen und andererseits wollen wir die Umwelt weniger belasten. Wir haben hart zu arbeiten.
Abschließende Frage vielleicht noch. Jetzt waren Sie tauchen im Great Barrier Reef.
War am Kilimanjaro.
Wandern am Kilimanjaro. im Weltall. Tauchen zur Titanic reizt Sie nicht so. Wie könnte man aber Franz Haider noch begeistern? Was steht noch auf Ihrer Bucketlist?
Ich habe schon sehr, sehr viele Ziele auf unserer Erde besucht. Wie gesagt, das Reisen war immer. Also ich war auf Safaris in Kenia. Ich war am Karneval in Rio und sehr viele schöne Punkte gesehen und die Welt hat sich verändert. Es gibt ein paar Plätze, wo ich wieder zurückkehren will, weil ich war vor 30 Jahren in Singapur. Da war es eine sehr moderne Stadt und wo man nicht einmal kaufen mehr kann dürfte und heute wieder, aber es hat sich sehr stark verändert. Es gibt ein paar Orte, die ich wieder besuchen möchte, überwiegend Nationalparks, wo ich sage, da war ich schon, das sind so schöne Bilder, die ich noch im Kopf habe. Die werde ich gerne wieder besuchen und dann gibt es halt noch ein paar neue Orte, die ich noch besuchen möchte. Mir hat irgendwo auch in letzter Zeit jemand gefragt, ob ich gerne am Mond fliegen will. Das würde mich auch reizen, weil man halt da auch drüber spricht, aber das ist momentan für mich so unrealistisch, wie mit 7 das Ziel war, Astronaut zu werden. Aber falls es möglich ist, davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Aber wie gesagt, so spezielle Ziele habe ich momentan keine, aber viele kleine.
Die Natur ist es, die ruft.
Überwiegend die Natur, überwiegend unsere wunderschöne Erde. Und eigentlich, wenn ich reise viel und habe viel von der Erde gesehen und immer wenn ich nach Hause komme, nach Österreich, dann sehe ich, wie schön Österreich ist. Schon wenn man drüber fliegt, wie grün es ist. Wenn ich nur denke, New Mexico, Wüste, Mojave, Wüste, wie viel Wüste es gibt. Wir kommen nach Hause und drehen das Wasser auf und wir können es trinken. Das ist nicht so selbstverständlich im Rest der Welt. Da sind wir schon sehr, sehr glücklich, dass es uns so gut geht, dass solche lebensbasierende Dinge bei uns vorhanden sind und relativ leicht zu handhaben.
Franz Heider, Astronaut 025. Dankeschön für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Eindrücke.
Dankeschön.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Hier bei Was uns bewegt, da geht es um all die Themen, die uns bewegen. Vom nachhaltigen Kraftstoff bis zum Weltraumtourismus. Welche Themen interessieren euch denn ganz konkret? Schickt uns eure Vorschläge gerne per E-Mail über die Adresse in der Podcast-Beschreibung. Und abonniert den Podcast sehr gerne in allen Podcast-Apps. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.